Ja, guten Morgen, liebe Geschwister und Freunde. Ja, wir haben gestern begonnen mit dem Thema etwas ganz Neues beginnt. Und wir haben drei Antworten gegeben, warum wir behaupten, dass etwas ganz Neues beginnt. Das war einmal der Ort, an dem eben diese klare Anweisung des Heiligen Geistes an Paulus und Barnabas erging. Damals eben Barnabas und Saulus werden von der Reihenfolge so genannt, am Anfang von Kapitel 13. Und wir haben gesehen, diese Anweisung, die geschah eben nicht in Jerusalem, sondern sie geschah in Antiochien in Syrien, also in der heutigen südlichen Türkei gelegen, etwa 600 Kilometer nördlich von Jerusalem. Also wir haben gesagt, der Ort zeigt schon etwas Neues beginnt. Dann haben wir gesagt, ja, der Zeitpunkt, es war eben noch nicht so, ja, dass das Volk Israel als Volksganzes ja seine nationale Wiedergeburt erlebt hat und von daher nun dieser große Auftrag, den der Herr den Jüngern gegeben hatte, mache zu Nationen alle Jünger. Ja, es war noch nicht die Zeit da, dass dieser Auftrag ja zur Umsetzung jetzt dran war. Und das Dritte waren eben die Beauftragten. Es waren nicht die Säulen, wie sie genannt, wie Paulus sie nennt im Galaterbrief, die Apostel der Beschneidung, die diesen Auftrag bekamen, sondern wir lesen es, ich lese es nochmal, Apostelgeschichte 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe. Also diese drei Antworten haben wir gegeben als Begründung, warum behaupten wir, dass etwas ganz Neues beginnt. Und dann haben wir gesagt, diese drei Männer, die uns jetzt dann zu Beginn der ersten Missionsreise hier genannt werden, der Sergius Paulus, der Bar-Jesus, der Elimas und eben auch der Johannes Markus, sie stehen ja typologisch für diese ganz neue Zeit, die jetzt in der Heilsgeschichte begonnen hat. Und wir haben ja begonnen mit dem Sergius Paulus, der eben ja für uns Nationenleute steht. Und bevor wir jetzt die nächsten beiden Personen noch betrachten wollen, wollen wir ja in einem ersten Hauptpunkt jetzt die Inhalte der Verkündigung des Apostels Paulus unter den Nationen ja betrachten, einige Punkte hier herausnehmen. Ja, wir haben schon die Verkündigung dieser gewaltigen Rede begonnen zu betrachten, die Paulus dann in Antiochien in Pisidien, also im Landesinneren der heutigen Türkei, verkündigt hat. Und wir wollen hier nun eben Fortsetzung machen. Und ganz wichtig, das haben wir auch gestern schon genannt, wir wollen immer im Hinterkopf bewahren, was das Anliegen der Apostelgeschichte ist, nämlich die Frage der Elf zu beantworten, mit der sie sich an ihren auferstandenen Herrn in Apostelgeschichte 1, Vers 6 gewendet haben. Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Sie hatten ja diesen Detailunterricht bekommen, so haben wir gesagt, zwischen der Auferstehung des Herrn und seiner Himmelfahrt über das Reich Gottes, das Königreich der Himmel hier auf der Erde. Und logischerweise haben sie natürlich dann ihren Herrn diese Frage gestellt. Und diese Frage wird in der Apostelgeschichte beantwortet. So finden wir in der Apostelgeschichte eine viel detailliertere Berichterstattung darüber, wie das Volk Israel auf die Verkündigung des Evangeliums reagiert hat, als über die Inhalte, die Paulus verkündigt hat. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, 9 und 10. Als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Wege, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Also 2 Jahre lang geschah dies täglich in der Schule des Tyrannus. Und wir befinden uns hier ja auf der dritten Missionsreise in Ephesus. Und dürfen hier eben lesen, dass Paulus 2 Jahre lang täglich in der Schule des Tyrannus das Wort verkündigt hat. Aber wir finden zum Beispiel keine Predigt in der Apostelgeschichte, die er in diesen 2 Jahren gehalten hat. So sehen wir, der Fokus der Apostelgeschichte ist immer die Frage, ja, wie reagiert das Volk im Land und in der Diaspora auf die Evangeliumsverkündigung? Wenn wir auch weiterlesen, dann in der Apostelgeschichte erkennen wir, alles zielt hin auf den letzten Besuch des Apostels Paulus zu Jerusalem, auf seine dortige Gefangennahme, bis er dann am Ende der Apostelgeschichte in Rom ankommt. Dass Paulus immer zuerst in die Synagoge ging, sein Zeugnis in Jerusalem vor seinem Volk, in Caesarea vor Agrippa, unter den ersten der Juden in Rom, wie viel Ablehnung und Widerstand er seitens seines Volkes erfahren und erdulden musste, das wird uns sehr ausführlich berichtet in der Apostelgeschichte, weil, wie gesagt, das Anliegen, so verstehe ich es, der Apostelgeschichte ist. Sie zeigt uns, ja, wie wird diese Frage zu beantworten sein? Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Welche Botschaft Paulus unter den Nationen verkündigt hat, wird uns konzentriert in einer Formulierung, die wir in Apostelgeschichte 20 finden, mitgeteilt. Ich möchte uns hierzu Apostelgeschichte 20, 22 bis 24 lesen. Ein ganz bewegender Abschnitt. Paulus hatte von Milet nach Ephesus gesandt, damit die Ältesten von dort zu ihm kämen. Und dort sagt Paulus: Und nun siehe, gebunden in meinem Geiste gehe ich nach Jerusalem, nicht wissend, was mir da selbst begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Bande und Drangsale meiner warten. Aber ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als teuer für mich selbst, auf dass ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Jetzt wissen wir, welche Botschaft Paulus unter den Nationen verkündigt hat, das Evangelium von der Gnade Gottes. Öffentlich und in den Häusern hat er nach Vers 20 diese Botschaft bezeugt. Und wenn wir noch Vers 31 dazu nehmen, dann lesen wir dort, wie Paulus bezeugt, dass er 3 Jahre lang, Nacht und Tag, nicht aufgehört hat, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Wie bewegend, liebe Geschwister. Er hat das Wort verkündigt und dann hat er in Einzelgesprächen, ja, war es ihm ein Anliegen, dass die Geschwister heranreifen zum vollen Manneswuchs, dass der Christus in ihrem Herzen Raum und Gestalt gewinnt, und er hat in konkrete Lebenssituationen hinein mit ihnen gesprochen. Das Evangelium der Gnade Gottes, liebe Geschwister, das war die Botschaft, die unter den Nationen verkündigte, und von der er in Galater 1, 11 und 12 bezeugt. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt worden, nicht nach dem Menschen, das heißt nicht menschengemäß ist, denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Dieses Evangelium hat er, ja, den Nationen bezeugt und selbstverständlich auch den Juden, die jetzt wie zum Beispiel hier in Ephesus mit hinübergegangen sind, so möchte ich es mal sagen, in diese Schule des Tyrannus und dort dann eben, ja, dieses Wort von Paulus hörten, so wie es hier heißt, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Wir wollen noch Galater 1, 15 und 16a dazu nehmen, da heißt es: Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte, wörtlich evangelisierte. Wir erkennen sehr klar, unter den Nationen, das waren die Adressaten. Und wie gesagt, im paulinischen Evangelium, da hat ja die nationale Zugehörigkeit, die Herkunft nach dem Fleisch, überhaupt gar keine Bedeutung. Und selbstverständlich, ja, waren da natürlich unter den Nationen auch solche aus Israel, aber das spielte überhaupt gar keine Rolle. Da lesen wir ja an verschiedenen Stellen in den Paulusbriefen, dass nur eines gilt: Christus alles und in allen. Und es ist sehr bewegend zu lesen, wie in jeder Missionsreise ja uns berichtet wird, wie Paulus seinem Volk bezeugt, dass er sich nun zu den Nationen wende, beziehungsweise er aus der Synagoge herausgeführt wurde. Wir haben gerade die Situation in Ephesus betrachtet, dritte Missionsreise, weg von der Synagoge, in die Schule des Tyrannus. Auch auf der zweiten Missionsreise war es so, dass er in Korinth weg von der Synagoge in das Haus des Justus ging. Wir lesen Apostelgeschichte 18, 6 und 7. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dannen fort und kam in das Haus eines Gewissen mit Namen Justus, welcher Gott anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß. Und auch schon auf der ersten Missionsreise, eben bei dieser gewaltigen Predigt in Antiochien, in Pisidien, teilt er in Apostelgeschichte 13, 46 den Juden mit, dass er sich zu den Nationen wenden wird. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf diese Predigt. Wenn wir jetzt die Inhalte dieses Evangeliums kennenlernen wollen, liebe Geschwister, dieses Evangeliums der Gnade Gottes, und Gnade ist ja das Herabneigen Gottes, das Evangelium des Herabneigens Gottes zu uns Nationenleuten, zu uns verlorenen Menschen. Liebe Geschwister, wenn wir dieses Evangelium kennenlernen wollen, dann müssen wir weiterlesen in der Bibel, ganz einfach. Dann müssen wir die Briefe des Apostels Paulus lesen. Dort dürfen wir dieses kostbare Evangelium von der Gnade Gottes lesen. Das ist ganz kostbar. Wir müssen alle Paulusbriefe betrachten, studieren, bewegen, vom Römerbrief bis zum Philemonbrief, das Evangelium der Gnade Gottes. Wenn Paulus in Kolosser 1, 24 bis 27 schreibt, jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Versammlung, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung, das Erwartungsgut der Herrlichkeit. Wir erkennen also mit der Offenbarung dieses Geheimnisses Christus in euch, und zwar unter den Nationen, durfte der Apostel Paulus das Wort Gottes vervollständigen. Dazu wurde er ein gefesselter Christi Jesu, um dort von der Gefangenschaft in Rom aus das Wort Gottes zu vervollständigen, das eben niederzuschreiben, was eben vorher noch nicht schriftlich ja bekannt gemacht wurde. Also wir sehen, das paulinische Evangelium vervollständigt das Wort Gottes. Dieses Evangelium der Gnade. Und es hat mich schon beeindruckt, als ich da mal reingeschaut habe in die Vorrede Luthers zum Römerbrief. Und wir wissen ja, das war das Erlebnis für den Martin Luther. Rechtfertigung geschenkweise, einzig und allein aus Gnaden mittels des Glaubens, aufgrund des Erlösungswerkes unseres Herrn in Kreuzenauferstehung. Und da schreibt doch tatsächlich der Martin Luther in seiner Vorrede zum Römerbrief, dass der Römerbrief ein helles Licht ist, fast genügend, die ganze Schrift zu erleuchten. Also schon der Martin Luther hat erkannt, dass die Schrift, die Bibel, die ganze Bibel eigentlich nur von der Warte der paulinischen Botschaft recht verstanden werden kann. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, ja Moment mal, nach den Paulusbriefen, da geht's doch noch weiter, da kommen doch noch weitere Schriften in der Bibel. Selbstverständlich. Doch wir müssen beachten, dass Paulus die Personalgeheimnisse Gottes geoffenbart wurden. Wir lesen immer wieder die Begrifflichkeit Geheimnis in seinen Briefen, Dinge, die eben vorher nicht bekannt waren. Bei den Bibelbüchern, die nach den Paulusbriefen kommen, ist das freilich anders. Denken wir zum Beispiel an die Offenbarung, dann dürfen wir doch die Offenbarung als eine Detailbeschreibung des Tages des Herrn verstehen. Ich war an des Herrn Tage im Geist, erklärt Johannes in Offenbarung 1,10. Und so wissen wir, aha, das ist also jetzt das Thema der Offenbarung. Hier geht es um den Tag des Herrn, um die Geschehnisse an diesem Tag, unmittelbar vor diesem Tag, an das, was im Alten Testament an unzähligen Stellen schon immer wieder genannt wird. Das ist einfach eine Entfaltung dessen, was vorher schon geoffenbart war. Oder sehr bewegend auch für mich immer wieder der Hebräerbrief, wo wir von diesem Besseren, immer kommt der Begriff besser vor. Gell? Und ich möchte eine Stelle lesen, Hebräer 7, 18 und 19. Da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebots, seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht und die Einführung einer besseren Hoffnung, durch welche wir Gott nahen. Und dann wird da der neue Bund für Israel entfaltet. Da sehen wir das, was schon in den Propheten steht, das wird hier entfaltet. In den Paulusbriefen, liebe Geschwister, ist das anders. Dort finden wir eine Botschaft, die jetzt nicht eine Weiterführung einer bereits bekannten Botschaft darstellt, dass jetzt der Leib des Christus schon vorher da ist und Paulus erklärt das jetzt im Detail, so wie jetzt beim Tag des Herrn als Beispiel. Nein, es ist eine Botschaft, die vorher eben völlig unbekannt war. Und wir haben es ja auch gelesen, Paulus bezeugt durch Offenbarung Jesu Christi, Galater 1, Vers 12. Und jetzt wollen wir einige Inhalte betrachten und beginnen da eben mit dieser Predigt auf der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13, in der Synagoge zu Antiochien in Pisidien. Da spricht Paulus in Apostelgeschichte 13, 38 und 39, so sei euch nun kund, Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr im Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird in diesem jeder Glaubende gerechtfertigt. Also der erste Inhalt, den ich mal herausgreifen möchte, der paulinischen Botschaft, die Rechtfertigung einzig und allein aus Gnade mittels des Glaubens. Also was für eine Frohbotschaft hat Paulus doch hier verkündigt. Am nächsten Sabbat, wir haben es gestern schon gesagt, versammelt sich fast die ganze Stadt, um diese Frohbotschaft zu hören. Und anstatt dass die Juden sich freuten und jubilieren, so wurden sie mit Eifersucht und Neid erfüllt, als sie die Volksmengen sahen und widersprachen dem Paulus und lästerten. Wie reagieren Paulus und Barnabas darauf? Apostelgeschichte 13, 46 bis 48. Paulus aber und Barnabas gebrauchten Freimütigkeit und sprachen, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn also hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, auf dass du mein Heil seiest bis an das Ende der Erde. Das ist ein Zitat aus Jesaja 49, 6, wo der Vater zum Sohn spricht. Und dann geht's weiter. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Liebe Geschwister, sie freuten sich, die aus den Nationen. Das ist mein Anliegen für uns, für mich, dass wir uns immer wieder von Herzen freuen dürfen über dieser frohen Botschaft. Da waren die gesessen in die Nationenleute und die hatten viele, wir sprachen von den Proselyten des Tores, sie hatten eine Sehnsucht nach diesem Gott Israels. Die haben gemerkt, Menschenskinder, das ist alles, kann man alles vergessen, der ganze Götterkult und das alles. Und dieses Volk, das ist ein besonderes Volk. Und jetzt bekommen diese Leute diese Botschaft verkündigt. Ihr könnt von jetzt auf nachher gerechtfertigt werden. Einzig und allein aus Glauben. Das ist unbeschreibliche Botschaft. Also wir sehen schon hier, Israel läuft in das Verstockungsgericht hinein und die Nationen freuen sich über diese Botschaft. Ja, liebe Geschwister, vom Scheitel bis zur Sohle, von Haus aus sind wir dem Tod verfallene Leute und müssen deshalb sündigen. Und unser Fleisch will auch sündigen. Wir alle stehen von Haus aus unter dem Gesetz der Sünde und des Todes und sind verlorene Leute. Es heißt in Römer 3, 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Hat sich überhaupt nichts geändert, liebe Geschwister. Auch heute wollen alle die Herrlichkeit Gottes erreichen. Ich sage jetzt vielleicht mal das etwas provozierend, aber was ist ein KI? Ich will die Herrlichkeit Gottes erreichen. Möchte ich einfach mal jetzt so sagen. Also wir erkennen, dass ich immer dass die Sehnsucht des Geschöpfes, Herrlichkeit Gottes, Unvergänglichkeit zu erreichen. Doch, liebe Geschwister, alle Leitern und Brücken, die der Kosmos zu bieten hat, sind zu kurz. Und Gott hat das unter Beweis gestellt, denn die längste Leiter, die es jemals im Kosmos gegeben hat und geben wird, das ist das heilige, gerechte und gute Gesetz vom Sinai, das geistlich ist, weil es von Geistwesen, nämlich heiligen Engeln, zur Rechten Gottes angeordnet wurde. Das ist das, die längste Leiter, die der Kosmos auf der Schöpfungsebene zu bieten hat. Doch es vermag nicht lebendig zu machen, vielmehr gebraucht Gott es dazu, die abgrundtiefe Verloren und Verdorbenheit von uns Menschen umso deutlicher zu offenbaren. Wie heißt in Römer 7, 13, die Sünde wird überaus sündig durch das Gebot. Und gleichzeitig gebraucht Gott das Gesetz vom Sinai dazu, um ein für alle Mal darzustellen, die Unfähigkeit, die absolute Unfähigkeit aller Geschöpfe, der Menschen und der Engel, die absolute Unfähigkeit zur Offenbarung, dass irgendein Geschöpf imstande ist, lebendig zu machen. Nein, lebendig machen, unauflösliches Gottesleben schenken, das kann nur einer, nämlich der Vater durch den Sohn. Und so dürfen wir weiterlesen in Römer 3, 24, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Was für eine frohe Botschaft, liebe Geschwister. Es heißt nicht, und sie bekommen noch mal eine Chance, um sich doch noch mal anzustrengen. Es heißt auch nicht, und sie bekommen umsonst vergeben. Nein, liebe Geschwister, und werden umsonst gerechtfertigt. Das ist das Evangelium der Gnade Gottes, liebe Geschwister. In seinem Sohn, unserem geliebten Herrn und Haupt Christus Jesus, hat sich der Vater ganz tief zu uns hinabgeneigt. Zu uns, die wir, so heißt in Epheser 2, alle unseren Verkehr hatten in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir die Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Gott hat seinen Sohn gesandt. Er hat sein Liebstes, sein Teuerstes, sein Kostbarstes sich vom Herzen gerissen, seinen einzig gezeugten Sohn seiner Liebe, und hat ihn für uns alle dahingegeben. Dort auf Golgatha hat Gott ihn zur Sünde gemacht und indem der Sohn sein Blut am Kreuzesstamm vergossen hat, seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, hat er den Loskaufpreis für eine ganze Schöpfung dargebracht. Auch für jeden von uns, was für eine frohe Botschaft. Dort am Kreuz hat Christus uns auch losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Denn es steht geschrieben, Galater 2, 3,13, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und was sehen wir auch noch am Kreuz? Wir sehen am Kreuz die absolute Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, dass er niemals für schuldlos den Schuldigen hält. Nahum 1, Vers 3. Das Gesetz zeigt uns unsere totale Verlorenheit. Und der Opfertod Jesu am Fluchholz auf Golgatha zeigt uns, kein geringerer Loskaufpreis als das Blut Jesu hat ausgereicht, um uns von der Macht der Sünde und des Todes, dem Fluch des Gesetzes, loszukaufen. Golgatha zeigt uns unsere abgrundtiefe Verlorenheit, die absolute Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, vor der wir alle vergehen müssen, und über allem triumphierend die Liebe des Vaters. Liebe Geschwister, das ist Golgatha. Die Liebe des Vaters und des Sohnes. Da war nicht eine Diskrepanz, dass der Sohn dem Vater jetzt irgendwie gnädig stimmen musste. Nein, Gott war in Christo und versöhnte den Kosmos mit sich selbst. Das war eine völlige Einheit, wie immer, zwischen Vater und Sohn. Und dort am Kreuz auf Golgatha hat der Vater im Sohn das All mit sich versöhnt. Das ist die große Botschaft von Golgatha. Und wenn wir von Rechtfertigung, Versöhnung, Neuordnung, totaler Herabveränderung, so können wir ja dieses Wort Apokatalasso übersetzen, totale Herabveränderung eben von oben nach unten, wenn wir davon sprechen, dann dürfen wir beachten, was Paulus in Römer 4, 25 schreibt von unserem Herrn. Welcher unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Dazu noch Römer 6, Vers 6, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Hier sehen wir die beiden Aspekte von Golgatha, liebe Geschwister. Um unserer Übertretungen willen, da ist der Preis bezahlt worden. Das Blut Jesu kauft die ganze Schöpfung frei. Aber liebe Geschwister, wenn wir die Alten blieben, ja, dann wäre keine wesensmäßige Änderung. Und jetzt lesen wir hier, dass der Herr Jesus um unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Das heißt, liebe Geschwister, Rechtfertigung und neue Schöpfung, das gehören zusammen. Das geschah eben auch auf Golgatha, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Da hat Gott unter die alte Schöpfung einen Schlussstrich gezogen. Und als der Herr Jesus auferstanden ist, der letzte Adam, der Geist, der lebendig macht, da ist das Haupt einer ganz neuen Schöpfung da. Jetzt darf es geschehen, dass Menschen, ja, wir können es ganz allgemein sagen, dass aus Schöpfung Neuschöpfung wird eine neue Kreatur, liebe Geschwister. Also der Vater hat die ganze Schöpfung mit in den Tod seines Sohnes hineingenommen und als der Vater den Sohn von den Toten auferweckt hat, da ist auch die ganze Schöpfung schon samenmäßig mit auferweckt worden. Und jeder, der das Geschenk des Glaubens empfängt, dass er dem Herrn Jesus vertrauen darf, bei dem darf es geschehen. Der Herr Jesus macht Wohnung in seinem Herzen. Er empfängt den Glauben Jesu, der uns rechtfertigt. Und wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Also Rechtfertigung, Neuschöpfung gehört zusammen. Ich möchte da einige Stellen einfach jetzt lesen aus dem Galaterbrief, die das zum Ausdruck bringen, Galater 2, 15 und 16. Wir von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen, aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Jesu Christi. Auch wir haben an Christus Jesus geglaubt, auf dass wir auf dem Grundsatz des Glaubens gerechtfertigt würden, und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Und noch Galater 2,20, ich bin mit Christo gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus lebt in mir, eine neue Schöpfung, liebe Geschwister. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben. Galater 4, 4 bis 7, ich lese daraus einige Sätze. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Losteilinhaber durch Gott. Also wir sehen, Sohnschaft, Rechtfertigung, neue Schöpfung, ja, liebe Geschwister, und das war natürlich, ja, für uns Nationenleute ein völlig undenkbarer Gedanke, dass wir Nationenleute so etwas erleben dürften, was Paulus hier beschreiben darf. Der nächste Punkt, unser völliges Einsgemachtsein mit Christus als Glieder an seinem Leibe. Wir haben die Rechtfertigung betrachtet, einzig und allein aus Gnade mittels des Glaubens. Und so wollen wir einen weiteren Kerninhalt ja, des paulinischen Evangeliums betrachten. Und wir sehen, dass alle diese Stücke niemals für sich betrachtet werden können. Die gehören alle zusammen und eins baut auf dem anderen auf. Und so wollen wir als nächstes unser völliges Eins gemacht sein mit unserem erhöhten Herrn und Haupt Christus Jesus als Glieder an seinem Leibe betrachten. Und so können wir doch diese Botschaft als Kerninhalt des Geheimnisses des Christus sehen. Er das Haupt und wir die Glieder. Er das Haupt und wir die Glieder. Und ich möchte jetzt weiterlesen. Wir haben Epheser 2 genannt, wo Paulus sagt, wir waren Kinder des Zorns wie die übrigen. Und dann dürfen wir weiterlesen, Epheser 2, 4 bis 7. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, über allem, liebe Geschwister, die Liebe des Vaters, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christus Jesus. Immer dieses Sünd mit dem Christus lebendig gemacht. Neues, unauflösliches Gottesleben durften wir empfangen. Mit dem Christus auferweckt. Eine ganz andere Orientierung dürfen wir bekommen. Paulus sagt ja dann Kolosser 3, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist. Mit dem Christus sitzend in den Überhimmlischen zur Rechten des Vaters. Im Geist heute schon. So hat uns der Vater so ganz eins gemacht. Mit seinem Sohn, untrennbar für Zeit und Ewigkeit, eben als Glieder an seinem Leibe. Schon im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, dass wir ein Brot, ein Leib sind, dürfen wir nachher verkündigen und darstellen. Wir dürfen in einem Geiste zu einem Leibe getauft sein. 1. Korinther 12, 13. Und dann quasi gebündelt zusammengefasst, Epheser 1, 23, die Gemeinde, die da ist, sein Leib, die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Also ganz kostbar, diese untrennbare Einheit. Und jetzt haben wir eben ja, in Apostelgeschichte 13 diesen Beginn dieser ganz neuen Heilskörperschaft. Die Gemeinde als Vervollständigung des Christushauptes. Wir Nationenleute, die ganz weit in der Ferne waren, gar keinen Anteil hatten an irgendwelchen Bündnissen und Verheißungen für Israel. Wir dürfen Glieder am Leibe des Christus sein, Ausführungsorgane des Christushauptes, zwecks Lebendigmachung des gesamten Alls. Was für eine Botschaft, liebe Geschwister. Also wichtig, dieses völlige Einsgemachtsein. Und damit ist klar, wir sind nicht Braut, wir sind nicht Weib, Ehefrau, nein, wir sind Teil des Bräutigams, Glieder an seinem Leibe. Und Israel, natürlich, ist unsere zukünftige Braut und Ehefrau, ganz klar. Und so sehen wir einfach diese ganz klaren Linien in der Schrift. Ein nächster Hauptpunkt, unsere Erwartung der völligen Umgestaltung in das Bild Jesu bei seinem Kommen. Und ja, wir haben es gerade gesagt, wir dürfen die Sohnschaft haben. In Epheser 1 lesen wir, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, dass der Heilige Geist das Unterpfand, das Angeld, die Anzahlung für unser Losteil ist im Blick auf die zukünftige volle Erlösung. Und wir durften sie auch am Anfang vom Andi hören, 1. Thessalonicher 5, 23, euer Geist, ganz samt Seele und Leib. Manchmal denke ich, den Leib, den lassen viele Gläubige weg. Also, ach, Leib, völlig uninteressant. Nein, liebe Geschwister, das ist die Botschaft der Schrift, dass eigentlich das Vollmaß der Sohnschaft noch aussteht. Nämlich die Erlösung, die Freilösung unseres Leibes. Also nicht, dass wir vom Leib wegkommen, sondern dass unser Leib eben auch umgestaltet wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit nach Philipper 3. Also ich lese uns hier eine klassische Stelle, Römer 8, 22 und 23, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Wir haben die Erstlinge, wir sind versiegelt, wir sind Söhne. Und jetzt geht's weiter. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ja, das müssen wir einfach ganz nüchtern sehen. Und wir müssen natürlich beachten, dass wir von der griechischen Philosophie so geprägt sind, dass der Leib eigentlich gar keine Bedeutung hat. Ja, dass es sogar positiv ist, wenn wir endlich ohne Leib irgendwo existieren. Sehen wir sehr deutlich in Apostelgeschichte 17. Paulus spricht zu den Intellektuellen und Philosophen da in Athen. Und dann heißt es da in Vers 32, als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, was, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Ja, alles okay, komm, schwätzen wir nochmal in einer Woche drüber. So sage ich mal in meinen Worten. Also wir sehen, Paulus hat die Auferstehung der Toten bezeugt. Und da war es aus. Da haben sie ihn verspottet. Das ist das griechische Denken, völlig konträr zum biblischen Denken. Und ich möchte noch eine Stelle nennen, wo Paulus diese Botschaft bezeugt. Ja, vor dem König Agrippa, Apostelgeschichte 26, 6 bis 8. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu welcher unser zwölfstämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzugelangen hofft, wegen welcher Hoffnung, o König, ich von den Juden angeklagt werde. Und jetzt kommt's. Warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Liebe Geschwister, die Auferstehung der Toten ist also die Hoffnung Israels. So lesen wir es hier. Und auch wir müssen das ganz nüchtern sehen. Dieses Wort aus 1. Korinther 15, 54, verschlungen ist der Tod in Sieg. Liebe Geschwister, so weit sind wir heute noch nicht. Und jeder, der ein körperliches Leiden hat, der weiß das. Nein, wann gilt dieses Wort? Wir lesen es dort in 1. Korinther 15. Wenn Verwesliches Unverweslichkeit und Sterbliches Unsterblichkeit anzieht, dann haben wir das Vollmaß der Sohnschaft der Erlösung. Wann wird das sein? Wenn der Herr Jesus zur Entrückung kommt. Philipper 3, 20 und 21. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter, als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch das ganze All sich unterzuordnen. Und haben wir auch hören dürfen, gestern und heute, im Zusammenhang mit der Entrückung, denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, er wird, ja, die Toten in Christo rufen und sie werden auferstehen und wir alle zusammen ihm entgegengerückt werden. Und heute haben wir es ja auch gehört, er selbst, der Gott des Friedens, er handelt. Also wir sehen im Zusammenhang mit der Gemeinde, da handelt der Herr selbst, da handelt der Vater selbst, ganz kostbar. Ja, wir haben jetzt einige, sage ich mal, Kerninhalte des paulinischen Evangeliums betrachtet. Und so möchten wir nun noch jetzt die letzten Minuten noch die zwei anderen Personen betrachten. Der falsche Prophet Bar Jesus, der Zauberer Elimas. Ja, Sergius Paulus, Repräsentant für die Nationen. Und so lesen wir jetzt von diesem Elimas, Apostelgeschichte 13, 8. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name verdolmetscht, widerstand ihnen und suchte den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen. Und wenn wir jetzt im Deutschunterricht wären und müssten jetzt ein Wort finden für diesen Mann, wie können wir ihn charakterisieren, wie können wir ihn beschreiben, dann fiel mir das Wort Widerstand ein. Widerstand, Widerstand, Widerstand. Dieses Wort kennzeichnet diesen Mann. Und liebe Geschwister, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, finden wir das fortwährend. Paulus und seine Mitarbeiter erfahren von den Juden Widerstand, Widerstand, nochmals Widerstand. Und Apostelgeschichte 13, 45 nochmal, als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, widersprechend und lästernd. Also wir sehen, die schärfsten Gegner des Paulus waren seine eigenen Landsleute. Und dass jetzt den Nationen eine Botschaft des Heils und der Rettung dargebracht wurde, und zwar losgelöst vom Volk der Wahl, bevor ja Israel seinen Herrn erkannt hat, den Herrn Jesus, und dadurch das große Mittlervolk für die Nationen wird, dass jetzt eben ja den Nationen direkt dieser Zugang gewährt wird, ja, das erregte viel Eifersucht. Und da berichtet Paulus bei seiner letzten großen Rede in Jerusalem, wie der erhöhte Herr ihm vor Damaskus begegnete und wie der Ananias ihm zuspricht, dass Gott ihn verordnet hat, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten, nämlich den erhöhten Christus, zu sehen und seine Stimme zu hören. Und dann berichtet dort Paulus, was ihm widerfuhr, als er ja nach seiner Begegnung mit dem erhöhten Herrn nach Jerusalem zurückkehrte. Und dort lesen wir in Apostelgeschichte 22, 17 und 18, Paulus berichtet also hier: Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in dem Tempel betete, dass ich in Entzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und dann noch die Verse 21 und 22. Und er, nämlich der erhöhte Herr, sprach zu mir: Gehe hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Sie, nämlich die Zuhörer dort in Jerusalem, hörten ihm aber zu bis zu diesem Worte und erhoben ihre Stimme und sagten: Hinweg von der Erde mit einem solchen, denn es geziemte sich nicht, dass er am Leben blieb. Wir sehen hier die Eifersucht der Juden, und genau das sehen wir doch auch bei dem Elimas. Er suchte den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen, denn sonst wäre ja seine Vorrangstellung da bei diesem Sergius Paulus dahin, und auch sein wirtschaftlicher Gewinn selbstverständlich wäre dahin. Wie die hohen Priester und Ältesten des Herrn Jesus, den Herrn Jesus aus Neid überlieferten, so lesen wir es ja in den Evangelien, so auch hier bei Paulus in Jerusalem damals und ebenso auch hier in Apostelgeschichte 13, der Widerstand des Elimas. Wie reagiert Paulus nun auf das Verhalten des Elimas? Ich lese nochmal Kapitel 13, 10 und 11. O du voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Der Elimas, er erfährt ein furchtbares Gericht. Er wird mit Blindheit geschlagen. Und liebe Geschwister, werden wir da nicht an Römer 11 erinnert, ich lese uns die Verse 7 bis 10. Paulus schreibt: Was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auserwählten haben es erlangt, die übrigen aber sind verstockt worden, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Ja, die Apostelgeschichte, wenn wir sie lesen, sie beantwortet uns die Frage der Elf aus Kapitel 1, Vers 6. Und ich musste denken, ist es nicht bezeichnend, dass diese Geschichte von dem Elimas ganz am Anfang auf der ersten Missionsreise uns genannt wird. Das Volk Israel läuft mehr und mehr in das Verstockungsgericht hinein. Tiefer Schlaf überfällt dieses Volk. Und ganz am Ende, in Apostelgeschichte 28, muss Paulus den ersten der Juden verkündigen, dass das bereits in Jesaja 6 angekündigte Verstockungsgericht nun im Vollumfang über das Volk hereingebrochen ist. Und da lesen wir auch von den Augen. Apostelgeschichte 28, 25 bis 29. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg, als Paulus ein Wort sprach. Trefflich hat der Heilige Geist durch Jesajas, den Propheten, zu unseren Vätern geredet und gesagt: Gehe hin zu diesem Volk und sprich: Hören werdet ihr hören und nicht verstehen, und sehen werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen. Damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sei euch nun kund, dass dieses Heil den Nationen gesandt ist, sie werden auch hören. Nur eine Auswahl aus Israel, nur ein Überrest nach Wahl der Gnade ist gläubig an den Herrn Jesus. Der Großteil des Volkes ist verstockt bis auf den heutigen Tag. Ja, und jetzt, liebe Geschwister, wir staunen über diese so gewaltige Weisheit Gottes, dass er ihren Fall, Israels Fall, dazu gebraucht, um eben das Geheimnis des Christus zu offenbaren, das er bis dahin unter Verschluss gehalten hat und vorher auf keinem Blatt der Bibel geoffenbart hat. Das Geheimnis des Leibes des Christus, er das Haupt und wir die Glieder, die Gemeinde, die da ist, sein Leib, als Vervollständigung des Christushauptes. Dieses Geheimnis hat der erhöhte Christus dem Apostel Paulus geoffenbart und zur Verwaltung anvertraut. Es ist das uns angehende Evangelium. Und deshalb nennt Paulus die jetzige Haushaltung Verwaltung des Geheimnisses, Verwaltung der Gnade, Verwaltung, die im Glauben ist. Und jetzt lesen wir, wie so oft in der Schrift, leuchtet uns das entgegen, eine ganz kostbare Botschaft. Was sagt Paulus dem Elimas? Und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Eine Zeit lang, liebe Geschwister. Wir sehen Licht am Horizont. Das Konkordante Neue Testament übersetzt bis zum festgesetzten Zeitpunkt. Heinz Schumacher übersetzt bis zu einer bestimmten Zeit. Was für eine Gnadenbotschaft, liebe Geschwister. Bis, dieses kleine Wörtlein bis, zeigt uns an, das Verstockungsgericht dieses Volkes hat einmal ein Ende. Jesaja fragt, Jesaja 6,11, wie lange, Herr? Und er bekommt die Antwort, bis die Städte verwüstet sind ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist und Jahwe die Menschen weit entfernt hat und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. Und der Herr Jesus sagt, wie lange die Zertretung Jerusalems geht. Lukas 21,24, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. So lange geht das Verstockungsgericht. Und wir lesen in Offenbarung 11, Vers 2, ja, dass sogar eine nochmalige Zertretung Jerusalems in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche stattfindet. Und dann, liebe Geschwister, dann erstrahlt ihr König und Messias. Das Volk, zubereitet im Glutofen der 70. Jahrwoche, erlebt das Gewaltige, was wir dann im Römer 11, 25 und 26 lesen. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis das Pleroma der Nationen eingegangen sein wird. Das Pleroma der Nationen, die Fülle, die Vollzahl, die Fülle Zeit der Nationen, haben wir ja letztes Mal, im Februar auch betrachtet. Ja, da dürfen wir selbstverständlich als Voraussetzung die Vollzahl aus den Nationen, die Vervollständigung der Leibesgemeinde sehen und dann aber darüber hinaus die Vollzeit der Nationen. Und wir haben ja gesehen aus dem Munde des Herrn, wann sind die Zeiten der Nationen voll? Ja, so lange, bis Jerusalem nicht mehr zertreten wird. Und wir sehen, noch in der 70. Jahrwoche, in der zweiten Hälfte, wird Jerusalem zertreten. Also wir sehen, diese Fülle Zeit der Nationen geht bis zur sichtbaren Wiederkunft des Herrn. Und so lesen wir es ja dann auch in Römer 11. Und also wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Ganz Israel wird errettet werden. Jakob dürfen wir doch hier ganz klar für das ganze 12-Stämme-Volk sehen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und deshalb, liebe Geschwister, ist es doch tief bewegend, wenn wir sehen, was sich jetzt alles vor unseren Augen abspielt und sich anbahnt. Und habe gelesen, dass jetzt schon die 10-Millionen-Grenze ja durchbrochen ist. Also über 10 Millionen sind schon daheim im Land der Verheißung. Und wenn wir jetzt an unsere aktuelle Zeit denken, und sicherlich ist die Wahl dieses neuen Bürgermeisters in New York hier ein markantes Signal, möchte ich mal sagen, für das, was in der gesamten westlichen Welt immer mehr zunimmt, nämlich auch dort der Antisemitismus. Also wir sehen, auch aus diesen Ländern werden sicherlich viele sich jetzt aufmachen und heimkommen ins Land. Gewaltige Entwicklungen. Und wir wissen aus der Schrift, wie es aufgehört hat, damals in der Apostelgeschichte. So wird es wieder weitergehen. Es muss wieder ein Tempel gebaut sein in Jerusalem. Das Volk muss eine Rückkehr zu Gesetz und Propheten erleben. Und ich verstehe die Schrift so, dass eben, bevor der Herr kommt, in der Endzeit diese beiden Linien in Israel sich ausprägen werden. Da ist die Linie, die auf ihren König und Messias wartet. Und da sehen wir bei den 10 Jungfrauen, da gibt es auch zwei Unterschiede. Die einen haben Geist, das Öl, sind gläubig an den Herrn Jesus, so verstehe ich es. Die anderen, die haben in Anführungszeichen nur die Lampen, das prophetische Wort, aber sie können es nicht füllen. Aber sie warten beide. Das ist die eine Linie und dann die andere Linie. Wir schaffen es. Wir wollen überhaupt nichts von dem Gott Israels wissen, von unserem Messias. Wir schaffen es. Wir schaffen das Königreich selbst. Und wir haben schon gestern ja dieses Gleichnis betrachtet oder erwähnt, wo der Herr Jesus gesagt hat, das Gleichnis vom Senfkorn, vom Sauerteig, eine menschlich-irdische Vorwegnahme des Königreichs. Oder denken wir auch ja an Offenbarung 17, 18, an die große Stadt Babel, die Hure, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Doch Gott kommt mit seinem Volk ans Ziel. Und wir fragen uns, oder ich frage mich manchmal, Mensch, warum muss Israel nochmal in so eine große Drangsal kommen? Aber ja, sie müssen völlig zerbrochen werden, damit unser Herr sie als sein Eheweib gebrauchen kann im tausendjährigen Reich und auf der neuen Erde zum Segen für die Nationen. Und darin ist doch auch unsere nie aufhörende Liebe, unsere Verbundenheit zu diesem Volk gegründet, weil wir wissen, sie werden unsere Braut, sie werden unsere Ehefrau. Und deshalb sind wir als Glieder am Leibe des Christus doch untrennbar mit diesem Volk verbunden, und möge in uns diese Gesinnung sein wie in einem Josef. Der Josef, wir wissen, er ist hart ihnen begegnet, seinen Brüdern. Und sie haben Angst vor ihm gehabt. Ihr seid Kundschafter. Und wir wissen die ganze Josefsgeschichte. Und dann lesen wir so kostbar, wie er im Inneren so sehr verbunden war mit seinem Volk, dass es ihn schier zerrissen hat. Er musste rausgehen und weinen. Wir wissen, als der Benjamin kam und all diese Geschichten, und er hatte solch eine Liebe zu seinem Volk und er wollte sich so schnell als möglich ihnen zu erkennen geben, aber er musste warten, ja, bis sie soweit waren. Ja, wir kommen zum Schluss noch zum Johannes Markus. Wir haben jetzt den Elimas betrachtet, ein Bild für das Israel unter dem Verstockungsgericht. Und jetzt kommt der Johannes Markus. Und ich verstehe den Johannes Markus als Bild für den wunderbaren Anbruch der Brautgemeinde in Jerusalem, die aber noch nicht fähig ist für ihren Auftrag an die Nationen. Der Johannes Markus, er zog mit Paulus und Barnabas aus, doch wir haben es gelesen in Vers 13, in Perge, in Pamphylien, also am Festland, dann in der heutigen Türkei, da hat er sich von ihnen abgesondert. Und ganz wichtig, wohin ist er zurückgekehrt? Nach Jerusalem. Von Jerusalem ist er gekommen, das haben wir gelesen, Apostelgeschichte 12, 25. Von dort haben sie ihn mitgebracht, Barnabas und Saulus, und dorthin ist er zurückgekehrt. Wir erkennen, das Betätigungsfeld des Johannes Markus, liebe Geschwister, sind noch nicht die Nationen. Nein, es ist noch nicht so weit. Wann erst ist Israel fähig für seinen Dienst an den Nationen? Erst dann, wenn sie ihren König und Messias Jesus Christus erkannt haben werden. Nein, der große Auftrag des Herrn an seine Jünger, alle Nationen zu Jüngern zu machen, er konnte hier noch nicht erfüllt werden. Und wir haben ja gestern die Stelle genannt, Matthäus 10, 23, wo der Herr sagt, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Und so waren die damals an Pfingsten und der Zeit danach auf der Königreichslinie gläubig gewordenen aus Israel ein wunderbarer Anbruch, aber kein Durchbruch. Und deshalb ist auch der Dienstauftrag Israels keineswegs aufgehoben, aber er ist aufgeschoben. Und so meine ich, dürfen wir in dem Johannes Markus ein Bild für den Königreichsanbruch sehen. Wir hatten in Apostelgeschichte 13,5 gelesen, sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Wir können auch übersetzen zum Gehilfen. Und jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 13,13, dass dieser Gehilfe nicht nützlich zum Dienst war. Er hat sich zurückorientiert nach Jerusalem. Die Zeit war für ihn noch nicht gekommen. Ja, Israel kann seine von ihm von Gott gegebene Aufgabe noch nicht antreten. Aber auch hier, liebe Geschwister, so kostbar. Wie bei dem Elimas. Eine Zeit lang wirst du blind sein. So finden wir, wenn wir weiterlesen in der Schrift, kostbare Aussagen zu dem Johannes Markus. In Kolosser 4, Vers 10 und Philipper 24 nennt Paulus ihn als Grüßenden. Und in seinem letzten Brief, liebe Geschwister, ganz am Schluss, schreibt Paulus ein kostbares Zeugnis über ihn. 2. Timotheus 4, Vers 11. Nimm Markus mit und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Was ist das doch für eine frohe Botschaft? In Apostelgeschichte 13 war Johannes Markus für den Dienst des Paulus noch nicht nützlich. Und jetzt am Ende bezeugt Paulus, er ist mir nützlich zum Dienst. Jetzt ist er ein wunderbarer Gehilfe. Und da meine ich, dürfen wir diese Aussage nicht prophetisch verstehen, liebe Geschwister. Paulus ist der Apostel der Leibesgemeinde. Mit dieser ganz besonderen Verwaltung im Heilsplan Gottes wurde er von dem erhöhten Christus betraut. Und die Zielsetzung dieser Verwaltung lesen wir in Epheser 4, 11 bis 13. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Also der erwachsene Mann, das ist die Zielsetzung der jetzt laufenden Verwaltung im Heilsplan Gottes. Und dieser erwachsene Mann, ja freilich, der bekommt eine Ehefrau. Und wer diese Ehefrau ist, lesen wir durch die ganze Schrift hindurch. Vom Alten Testament bis in die Offenbarung. Jeremia 31, 21 und 22 möchte ich exemplarisch nennen. Richte dir Wegweiser auf, setze dir Stangen, richte dein Herz auf die Straße, auf den Weg, den du gegangen bist. Kehre um, Jungfrau Israel, kehre um zu diesen deinen Städten. Wie lange willst du dich hin und her wenden, du abtrünnige Tochter? Denn Jahweh hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Das Weib wird den Mann umgeben. Der Mann im Alten Testament ist der Jahweh Christus. Dass dieser Jahweh Christus eine Vervollständigung bekommt, das war natürlich im Alten Testament völlig unbekannt. Das Weib wird den Mann umgeben. Nimm Markus mit und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Und so dürfen wir erahnen, liebe Geschwister, was wird es sein, wenn der Anbruch damals an Pfingsten zum völligen Durchbruch kommt im tausendjährigen Reich. Dann wird das wiedergeborene Volk Israel als Ehefrau des Christus seinem Ehemann überaus nützlich zum Dienst sein. Israel ist als Ehefrau des Christus der Heilsträger für die Völkerwelt auf der Erde. Beginnend im tausendjährigen Reich, im Vollumfang auf der neuen Erde. Während die Gemeinde des Leibes des Christus ihren vornehmlichen Dienst an den Geistlichkeiten der Himmelswelt und den Gefangenen in den Gerichtstiefen hat. Niemals in einem Gegensatz, sondern in einem Miteinander, wie in einer gesunden Ehe. Ja, die Ehepartner nicht voneinander wegstürmen und sagen, ich gehe ins Geschäft und du bleibst in der Küche, sondern die freuen sich, sie sehen alles, was sie tun, als gemeinsamen Dienst. Und so dürfen wir das auch mit Israel und der Gemeinde verstehen. Beide Schöpfungsbereiche, die Himmel und die Erde, wurden dort auf Golgatha mit Gott versöhnt. Und diese Versöhnung, diese totale Veränderung, die dort am Kreuz de jure geschah, die darf de facto jedes Geschöpf erleben durch den Christus, seinen Leib und seine Ehefrau, bis nach Epheser 1,10 das ganze All unter dem Christushaupt zusammengebracht wird und seinen Platz findet. Freuen wir uns über dieses so kostbare Evangelium, liebe Geschwister. Amen. Wir beten miteinander. Ja, und dafür wollen wir dir immer wieder neu danken, geliebter himmlischer Vater, für dieses Evangelium der Gnade Gottes, das du dem Apostel Paulus gegeben hast und ja, das er verkündigt hat, und wir dürfen es in seinen Briefen lesen. Und ja, lieber Herr Jesus, du selbst hast es ihm geoffenbart. Er hat es sich nicht selbst ausgedacht oder von irgendjemandem erlernt, sondern du hast ihm diese Frohbotschaft mitgeteilt. Und dafür wollen wir dir so von Herzen danken, dass wir Nationenleute, jeder einzelne von uns, ja, diese gewaltige Botschaft der Rechtfertigung hören darf. Diese Botschaft, dass wir aus tiefster Verlorenheit in die höchsten Höhen erhoben werden als Glieder an deinem Leib. Das macht unsere Herzen so froh. Und möge das doch wirklich ja unseren Alltag prägen, dass wir eben nicht mehr ja uns selbst leben, unserem Fleisch leben, sondern dass wir uns, Herr Jesu, dir zur Verfügung stellen, so wie es diese fünf Männer damals gemacht haben. Sie haben dir gedient, sie haben ihr Leben dir zur Verfügung gestellt und so haben sie klare Wegweisung empfangen. Ja, wir danken dir für die frohe Botschaft, für den Reichtum deines Wortes und dass wir über allen Gerichtswegen dieses Biss lesen dürfen in deinem Wort. Das ist so kostbar. Wir danken dir, dass Gericht, Verstockung, Blindheit niemals das Letzte ist, sondern dass du wirklich die Decke wegziehst. Ja, wir Geschöpfe, wir laufen in die Verstockung hinein und wir merken später, wir wären nie mehr selber da rausgekommen. Aber so greifst du ein. Wir dürfen es sehen an deinem Volk Israel. Niemals sind sie selbst in der Lage, ja, die Decke von ihren Augen zu nehmen. Aber du wirst sie selbst wegnehmen. Und so dürfen wir das wissen auch für alle Menschen, Herr Jesus, die ja im Gericht sind, in der Verstockung, in der Blindheit, dass du ihnen die Augen zu deiner Zeit öffnen wirst. Ein jedes Geschöpf wird dich erkennen. Wir danken dir für diese frohe Botschaft, dass wir das auch über allem, was wir vielleicht nicht verstehen, auch in Familien und bei den Angehörigen, bei Freunden, dass wir das wissen dürfen. Es gilt dieses Biss. Ja, und du wirst, Herr Jesu, ein jedes zu dir heimlieben. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, weil du ja für alle bezahlt hast und für alle in den Tod gegangen bist. Amen. Amen.